herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Spielverlagerung.de Podcast Spezials. Wir haben schon die ersten Teams der Bundesliga analysiert und zwar haben wir einen Blick auf die Hinrunde geworfen und jetzt kommen drei weitere Teams. Und dazu begrüße ich bei mir wieder einmal Martin Raffelt.
Ja, ich finde es übrigens gut, dass ich immer zuerst genannt werde.
Ja, es geht alphabetisch hier. Aber jetzt kommt nämlich noch unser toller René Maric.
Hallo.
Heute auf dem Programm haben wir drei hochspannende und interessante Teams. Einmal werden wir reden über Hannover 96. Wir werden uns angucken, wie Van der Vaart und Bardell beim Hamburger SV eingeschlagen sind. Aber beginnen werden wir mit Borussia Mönchengladbach, dem Sensationsteam der letzten Saison, die jetzt momentan auf Rang 8 stehen. Mit 25 Punkten und einem leicht negativen Torverhältnis von 25 zu 26. René ist ja immer ein großer Freund von Favre gewesen. Kann man das so sagen?
Ja, wir gehen öfters ein bisschen auf ein Bier trinken und so. Also kann man schon sagen, dass wir da Kumpels sind.
Gut. Du hast die Gladbacher auch wieder diese Saison verfolgt. Wie würdest du die Hinrunde zusammenfassen?
Ein bisschen wackelig. Bisschen Glück gehabt ab und zu, aber im Großen und Ganzen fand ich die jetzt nicht so schlecht, wie sie teilweise gemacht wurden. Sind ja auch vom Tabellenplatz echt akzeptabel, wenn man die Abgänge berücksichtigt. Also ich finde die ganz gut, auch die Saison.
Man muss aber sagen, die haben die Saison eher schwach begonnen, würde ich sagen, oder?
Ja, andere Vereine auch. Mainz hat ja auch schwach begonnen, oder?
Ja, das war gar nicht kritisch gemeint, sondern eher darauf bezogen, dass sie ja am Anfang hatte ich das Gefühl, dass sie das System vom Vorjahr noch ein bisschen kopieren wollen, dann gab es ein paar Umstellungen danach. Habe ich da ein falsches Gefühl?
Bisschen. Die haben ja nicht so viel umgestellt, die haben ein paar Sachen noch ein bisschen getweakt, ein bisschen verändert und angepasst, wie eben dieses rein positionsorientierte Verschieben, das haben sie in ein paar Spielen nicht mehr so extrem auf allen Positionen gehabt. Die haben ja dann auch die Außenspieler Ballner Manndecken spielen lassen auf den Gegenspieler. Die haben ein bisschen auch mit der Balance spielen müssen. Die haben ja letztes Jahr eigentlich fast die perfekte Balance gehabt für ihre Mannschaft, ihre Spielweise. Also vorne mit Reus konnten sie ja sogar in Unterzahl kontern eigentlich nahezu immer gefährlich werden. Dann war auch Hermann in besserer Form. Sie hatten hinten Dante, der war einfach für das Aufbauspiel sehr wichtig und Ter Stegen war auch ein bisschen besser in Form, zumindest konstanter. Neustädter. Das hat dieses Jahr. Ja, Neustädter. Neustädter. Also sie haben da den deutschen Busquets auch noch verloren. Ich meine, das tut weh. Ich glaube, die hatten da auch ein bisschen einfach Probleme. Die haben ja letztes Jahr auch sehr viel den Ball zirkulieren gelassen im ersten Spielfeldtitel, wenn sie keine Chance zum Umschalten gehabt haben, da hatten sie einfach mit Dante Neustädter, Ter Stegen einfach eine sehr gute Achse. Dominguez fand ich jetzt gut diesbezüglich, aber nicht ganz auf Dantes Niveau. Dann eben Neustädter ist wohl kaum zu ersetzen. Ja, mit Xhaka hatten sie da einen Spieler, der sich da nicht zurechtfinden konnte und auch eigentlich offensiver spielt. Der hat ja auch sehr oft als Zehnerstürmer gespielt, ne?
Jetzt nochmal kurz, du hast ja schon Xhaka und Dominguez genannt. Überhaupt gab es ja ein bisschen Kritik doch an der Personalpolitik, weil mit den Einkäufen. Wie siehst du jetzt zum Beispiel De Jong? Meinst du, der könnte nochmal kommen?
Die müssen sich eigentlich an der sehr präzise Spielweise anpassen. In einem Umfeld, das jetzt eben nach den Erfolgen der letzten Saison, nach diesen Abgängen, wenn da drei Stützen auf einmal wegfallen, da gibt's einfach immer eine Erwartungshaltung. Also ich weiß, De Jong wurde ja bereits nach 3-4 Spielen extrem kritisiert. Da muss ich einfach finden. Ich glaube nicht, dass er jemals Reus ersetzen kann und ich glaube auch nicht unbedingt, dass er die beste Wahl als Mittelstürmer ist, vom Potenzial her. Aber es verfrüht da einfach ein entscheidendes Urteil zu fällen.
Aber ist es nicht, was mich am sowohl De Jong als auch Xhaka ziemlich irritiert, weil sie ja doch schon krass andere Typen sind als Neustädter und Reus. Und ich dachte, das bedeutet jetzt, dass irgendwie Favre das Spiel extrem umstellt. Das wurde aber nicht gemacht. Also sie spielen immer noch sehr aus den Positionen heraus und also beziehungsweise in den Positionen sehr schnell und strukturiert. Und das ist weniger so, was ich jetzt bei gerade Xhaka ist doch eigentlich ein Spieler, der auch aus den Räumen herausgeht, der die Räume verbindet, der Vorstöße macht und so. Und
ja, das, aber es war doch
ein Kritikpunkt. Das ist ja überhaupt nicht gefragt bei Gladbach.
Ja, aber es war doch ein Kritikpunkt, dass sie zu wenig Vertikalität aus der Mitte haben, also auch mit Neustädter wurde ja kritisiert, dass sie nicht nach vorne spielen. Ich denke, langfristig soll Xhaka einfach so ein spielgestalterischer Sektor sein, also einer, der so wie Neustädter den Ball zirkulieren lässt und dann ab und zu die richtigen Momente wählt, um nach vorne zu gehen. Und weil er das noch nicht ist, hat er diese Position auch nicht gespielt, sondern eben meistens höher. Und bei De Jong, glaube ich, er soll nicht Reus ersetzen, sondern er soll ein besser Mitspieler für Hermann, der eher Reus ersetzen soll, oder auch, ich glaube, Rupp hat das auch einmal gespielt oder zweimal, so ein hängender Stürmer, dass der einfach da eine Alternative zu De Camargo sein soll, mit eventuell ein bisschen mehr Qualität, wenn er in Form ist und wenn er sich da einfindet. Ich glaube nicht, dass diese beiden 1:1 Ersatz waren, aber ich glaube auch nicht, dass Favre sein System unbedingt jetzt anpassen möchte, sondern wartet, bis die sich einfinden und dann quasi das zusammenwächst, was ich auch verstehen kann.
Also glaubst du schon noch, dass die beiden reinfinden werden in das System,
Favre? Kann sein, dass sie sich zurechtfinden, kann sein, dass sie es nicht tun. Wird sich zeigen.
Aber muss man schon im Nachhinein sagen, die Spielertypen dermaßen zu verändern, das ist schon ein ziemliches Projekt gewesen, ne?
Ich würde gerne noch drei Personalien kurz einmal herausheben. Einmal Ter Stegen, der am Anfang der Hinrunde nicht so sicher wirkt wie letzte Saison. Hat sich jetzt wieder gefangen, meiner Meinung nach.
War doch bei Neuer das gleiche bei Schalke, oder? War in seinem, wo er Stammtorwart war, hatte, glaube ich, fast den besten Notenschnitt überhaupt beim Kicker gehabt, wurde dann Torhüter des Jahres, glaube ich, oder ist nur wegen den Spielen, mangelnder Spielanzahl vorbeigeschrammt. Und danach, gab es eine gute Saison und dann, glaube ich, eine ziemlich schlechte Hinrunde im Folgejahr. Kann das sein? Also ich glaube, es ist eine ziemlich normale Schwankung für einen Torhüter. De Gea bei Manchester United das gleiche. Also sehe ich nicht so dramatisch. Er hat es ja innerhalb von einer Hinrunde gelöst, also Kompliment.
Ich sehe es auch nicht dramatisch, ich wollte es nur nochmal erwähnen halt.
Natürlich.
Zu gucken, warum letzte Saison Platz 4, jetzt Platz 8.
Ja, natürlich beeinflusst auch die Mannschaft, ja.
Genauso Arango, den ich stark gesehen habe, aber der natürlich auch mittlerweile stärker am Fokus des Gegners auch ist, habe ich das Gefühl.
Aber und auch stärker im Fokus der eigenen Mannschaft, also Arango muss mehr machen, seitdem Reus weg ist, was auch logisch ist, aber ich fand ja Arango am besten, wenn er einfach verbindet, vorne sich gut positioniert, dann ein bisschen Reus unterstützt hat, im Kombinationsspiel, im Auffügen und dann eben gezielt seine Momente gewählt hat. Und wenn diese Momente nicht gezielt von ihm gesteuert werden können, sondern diese konstant kommen müssten, weil er quasi Reus ersetzen muss, dann wird schon schwieriger, weil dafür ist er nicht ganz der Spielertyp, meiner Meinung nach.
Ja. Und einen Spieler, den ich gerne noch loben würde, weil ich einfach nicht erwartet habe, dass er so wiederkommt, ist Torben Marx, der natürlich auf der 6. nicht das Niveau hat von Nordfeld und auch nicht das Niveau von das Neustädter hatte. Aber der sich doch zumindest zurückgekämpft hat. Also ich habe den eigentlich schon aus der Mannschaft rausgesehen, seit Favre gekommen ist.
Zeigt ja auch gut, dass ein Spieler auch an sich arbeiten kann und wenn er versucht, die taktischen Vorgaben umzusetzen, auch in die Mannschaft kommt. Also finde ich auch nur fair, dass er jetzt wieder seinen Einsatz bekommt.
Aber ich finde ihn auch, so was ich gesehen habe, war ziemlich nah dran an Nordfight. So. Übrigens, was ich auch mal erwähnen würde, Nordfight spielt richtig gut. Auch so ein Geheimkandidat, der niemandem auffällt, aber der das
ja,
wirklich natürlich gut macht. Ich glaube, der hat er auch der Kollege Tim auf der Best-of-Liste, ne, in Top 20.
Ja, die Kollege Top Tim 25, steht auf die unauffälligen Sechser, ne?
Nur nochmal zur Erinnerung, die Top 25, die wir gemacht haben für Bundesliga Fanatic, die Spieler der Hinrunde, wo der Tim ja anscheinend die interessantesten Wahlmöglichkeiten. Ich glaube, es ist das zweite, dritte Mal, dass wir ihn jetzt hier schon erwähnen. Ja, deine Prognose für die Rückrunde, René.
Wird ungefähr gleich bleiben wie jetzt, schätze ich. Also
das war eine interessante Ausführung zu Gladbach auf jeden Fall. Gleich nach der Werbeeinblendung werden wir weitermachen mit einem ebenfalls defensiv anfälligen Team, und zwar den Hannoveranern. Herzlich willkommen zurück zum Spielverlagerung.de Podcast. Wir machen weiter mit Hannover 96, eine Mannschaft, die lange Zeit als reines Konterteam angesehen wurde. Aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass dem so ist, oder was würdest du sagen, Martin?
Ich, seitdem wir den Podcast angefangen haben, überlege ich was sie eigentlich sind. Es ist echt ein seltsames Team diese Saison, weil sie auch sind ungewöhnlich besetzt. Sie haben jetzt, was ich vorhin erst mit Verblüffung und voller Freude festgestellt haben, dass sie den sehr tollen Giroud von Arsenal geholt haben.
Ausgeliehen.
Aber bisher hatten sie nur 3 Innenverteidiger und 2 davon waren nicht gut. So. Also Philippe war der Neuzugang, war verletzt und Eggemann und Hagi haben die ganze Zeit gespielt. Mhm. Das ist halt dann doch eher niedriges Bundesliga-Niveau. Insbesondere in der Spieleröffnung, so doch ganz unteres Bundesliga-Niveau, glaube ich, würde ich sagen.
Ja, kann man so sagen. Ne? Und ich finde sie nicht schlecht, also ich finde sie defensiv stark, Kopfball stark, aber sie sind schon nicht in der Spieleröffnung nicht die besten.
Genau. Und deshalb hatten sie sehr viele Spieleröffnungen über die Flügel und dann besonders, also zumindest in den Spielen, wo ich sie gesehen habe, haben sie extrem auf zweite Bälle gespielt, also kam eigentlich immer irgendwelche langen Bälle nach rechts vorne und dann haben sie versucht, sich da drumherum zu ballen und den zweiten Ball irgendwie zu holen. Und dann sind natürlich sehr gute Stürmer, die dann aus diesen Situationen was machen können oder die auch aus Kontern was machen können. Slomka macht das natürlich dann auch gut, dass er dann oft für die richtige Situation die richtigen Stürmer parat hat. Das ist natürlich auch der Gedanke dahinter, dass sie einfach 5 Mittelstürmer haben, so.
Wie fandest du Hannover defensiv?
Pressing war phasenweise sehr aggressiv, aber dadurch haben sie den Gegner mehr zu langen Bällen verleitet, als dass sie richtig gute Balleroberung hatten, deswegen waren sie nicht so sehr Konterteam wie früher, also sie pressen insgesamt aktiver, vielleicht auch, weil sie jetzt ein bisschen langsamere Innenverteidiger hatten, ne? Deswegen hatten sie eher höhere Vertikalabstände und waren nicht so kompakt und waren deshalb dann bei Ballgewinn auch nicht so kompakt, also konnten dann mit den defensiven zweiten Bällen auch nicht so viel anfangen und waren deshalb, obwohl sie sich eigentlich eher über die Defensive definieren, waren sie nicht so richtig defensiv stabil, weil sie sehr riskant verteidigt haben.
Ja, die zweitmeist eingefangenen Tore in der Hinrunde. Ja,
genau.
Aber man muss auch sagen, was Hannover diese Saison gut hinbekommen hat, ist spannende Spiele. Muss man ihn einfach mal zulassen. Also da waren viele 3-2s dabei, mal 4-2 gegen Stuttgart gewonnen. Dann wiederum 3-2 gegen Leverkusen gewonnen. Also da ist immer richtig was los, wenn Hannover spielt in dieser Saison.
Das 4-2 war eh so eins meiner Top-5-Spiele der Hinrunde, weil da ja Slomka eigentlich in eine blöde Falle gerannt ist zu Spielbeginn, wo sie über die Überzahl von Stuttgarts 4-3-3 im Zentrum doch eigentlich ganz klar austaktiert wurden. Und dann hat er zur Halbzeit auf so eine Mischung aus Raute und 4-1-3-2 umgestellt und das Stuttgart mal sowas von zerlegt damit. Also so eine effektive Taktikänderung habe ich selten gesehen.
Was ich auch noch relativ interessant finde, ist der Name Husti, der es ja geschafft hat, 5 Tore zu schießen und 7 Assists. Und das und
alle in den ersten 2 Spielen, glaube ich.
Insgesamt hat er dafür nur 4 Spiele gebraucht.
Geil. Also,
In den restlichen Auftritten hat er keine gemacht.
Also mal gegen statistisch Wolfsburg gesehen, in Topform der beste Spieler aller Zeiten.
Ja, also das, aber aus statistisch gesehen gab es auch viele Spiele, wo er nicht so gut drin war. Deswegen, das steht für mich so ein bisschen sinnbildlich auch für Hannover, weil die Top-Spieler, Schlaudraff, auch Pinto, auch Juve teilweise sehr unkonstant sind, habe ich das Gefühl.
Wundertüte so.
Ich finde auch manchmal die Besetzung der Position etwas merkwürdig, also Jakonan auf dem Flügel fand ich teilweise ein bisschen sehr vogelwild in seinen Bewegungen, ab und zu natürlich mit sehr guten Ansätzen. Mal sehen, was sich Slomka noch in der Rückrunde alles einfallen lässt.
Ich muss aber wieder sagen, eine Mannschaft, die eigentlich eher unterdurchschnittlich besetzt ist, hat er relativ weit nach vorne geführt, erneut.
Ja, das ist klar. Also,
uns aber auch unterdurchschnittlich angebliche besetzt, ich weiß nicht. Also im Sturm, also ich glaube, die haben den besten Sturm der Liga so ungefähr.
Muss man auch sagen. Wieso?
Wieso?
In der Breite. Wer hat denn 5 gute Mittelstürmer?
Ein Sturm ist ja nicht alles. Du kannst ja auch nur 2 Stürmer im Sturm einstellen. Und wenn du dann viele unkonstante Spieler hast, also auch insbesondere Abwehr und Mittelfeld, dann bringt sich das ja herzlich.
Naja, aber Mittelfeld ist ja auch gut. So Stindl, Pinto, Schmiedebach, Husti.
Pinto war doch ein bisschen so außer Form diese Saison. Dann haben die auch immer kleine Verletzungen mal irgendwer von denen und dann Andreasen. Ja. Traurige Geschichte, also
da kommen wir ja wieder dahin, wo wir gerade waren, dass es halt unkonstant ist. Aber jetzt so vom Grundpotenzial sind sie jetzt, also ich sind jetzt nicht im letzten Drittel einzuordnen, individuell, würde ich sagen.
Das nicht, aber.
Ja. Glaubt ihr, dass sie nochmal angreifen werden nach vorne, was die Europa League-Ränge angeht?
Naja, sind ja nur 3 Punkte.
Ja, aber muss ja trotzdem erstmal die 3 Punkte gemacht werden.
Meinst du, die holen keine 3 Punkte mehr in der Rückrunde?
Sie fragen, ob die anderen keine 3 Punkte mehr holen.
Ja, wenn es so dicht beieinander ist, dann kann es natürlich sein. Also,
na, dann formuliere ich nicht formuliere die Frage um, werden sie um die Europa-League-Ränge mitspielen?
Nein.
Nein, sagt René.
Natürlich.
Sagt Martin.
Ey, die Saison ist so komisch, so dicht, da muss man... Da lässt sich kaum drüber spekulieren, so genau. Richtig, ne?
Apropos dicht, ich mache jetzt erstens mal was ganz Verrücktes. Ich werde jetzt überleiten ohne Musik.
Nein!
Kratzen oh hier.
Jetzt dreht er ab.
Haben wir uns daran gewöhnt.
Jetzt drehe ich ab.
Man muss haltet ihn fest, er dreht
den Hörer was Neues bieten. So, und jetzt kommt direkt die Überleitung. Nur 1 Punkt vor Hannover in diesem engen Mittelfeld ist nämlich der Hamburger SV. Die mit 24 Punkten auf Platz 10 überwintern. Was man nach den ersten Spielen auch nicht unbedingt gedacht hätte.
Ja, ich dachte, die wären am 5. Spieltag abgestiegen.
Dann haben sie nochmal am Ende der Transferperiode nochmal richtig zugeschlagen. Boom. Und haben den meist erwarteten Transfer, auf den alle geschielt haben, Milan Badej. Ja, der auch bei uns sehr beliebt war. Wir hatten ihn in unserer Top 25 Spieler der Hinrunde für Bundesliga Fnatic sehr weit oben gesehen, alle.
Das ist eigentlich eine geile Story, dass keiner von uns Raphael van der Vaart in der Top-Liste drin hatte, aber jeder Milan Badej drin hatte und ich glaube, jeder Milan Badej in den Top 10 hatte, oder?
Ja, also insgesamt landete Milan Badej, wenn man nur unsere Stimmen genommen hätte, bei diesem Wahl landete auf Platz 5. Was ist das Besondere an Milan Badej, René?
Ich kenne ihn schon länger. Ich habe auch, ich schaue auf das Dinamo Zagreb. Der hat mir schon immer gefallen. Also in ganz jungen Jahren haben die gemeint, da wäre deutlich talentierter als Modric, aber soweit ich weiß, hat er Probleme mit Asthma. Darum hat man auch gesagt, ja, da wird nie genug laufen können, damit er auf hohem Niveau spielt, aber er scheint ihm nicht viel auszumachen. Also als Sechser, vorher wird er immer als Zehner eingesetzt, als Sechser ist er extrem gut, einfach, dass er durch diese Probleme, die er mit diesem Asthma hatte, hat er einfach irgendwie einen gewissen Spielstil, der einfach sehr stark auf Spielintelligenz ausgelegt ist und ich kann nur sagen, der spielt extrem gut. Also
Zitat von Slaven Bilic, glaube ich, war es, der gesagt hat, Milan Badej kann 3 bis 4 Pässe vorausahnen.
Ja. Das war das Beeindruckendste, was ich diese Bundesliga-Hinrunde gesehen habe. Hamburgs Spiel gegen Schalke und insbesondere Badejs Leistung. Ich hatte vorher schon einige Hamburg-Spiele gesehen und als ich das gesehen habe, das war so eine komplette Veränderung der gesamten Spielanlage, des gesamten Spiels. Das war so ein abartiger Schritt nach vorne. Das habe ich noch nie bei einer Mannschaft gesehen, dass in einem Spiel durch einen Systemwechsel so eine Wahnsinnsentwicklung stattfand. Und insbesondere Badej, was der gemacht hat, wie unfassbar brillant das war. Also gerade diese strategische Voraussicht, man spürt, wenn der einen Pass spielt, dann weiß er genau, in diesem Raum, in dem ich den Pass gespielt habe, da entwickelt sich ein guter Angriff draus. Wenn bei ich weiß nicht, also wir gehen da bald die Superlative aus.
Badej sind wir alle große Fans von, das haben wir jetzt auch verstanden, dank Martin Superlativ-Orgie. Wahnsinnstyp. Wer natürlich bei uns kritischer gesehen wird, ist Raphael van der Vaart. Ich war ja auch immer, muss ich sagen, einer der größten Kritiker des Transfers und bin's immer noch. Finde, bei van der Vaart ist das Problem, der ist noch so dieser alte Spielertyp, der ganz klassische Zehner ist, der eigentlich den du kaum bei einem Bundesliga-Team mehr einsetzen kannst, weil der nach hinten sehr wenig macht. Also der verlangt vorne sehr viele Freiheiten für sich, fällt immer sehr weit zurück. Was im Anfang der Saison das große Problem zur Folge hatte, dass Hamburg teilweise 3 Spieler auf der Sechserposition dann hatte, mit dem Zurückfallen van der Vaart, aber niemanden, der offensiv angespielt werden konnte, bis auf Song teilweise und Beister, den hatte da in dieser Phase sehr stark das Glück und auch die Raumintelligenz gefehlt. Das war ein großes Problem lange Zeit, so wie ich das gesehen habe. Seht ihr das anders? Seid ihr nicht so kritisch, was van der Vaart angeht?
Ganz so extrem sehe ich es nicht. Also wenn man weiß, wie man van der Vaart einsetzt, kann er ein super Spieler sein. Also so als hängender Stürmer oder ähnliches. Oder eben wirklich in einem Dreier-Mittelfeld, vielleicht so rautenmäßig. Aber du hast sicher recht, dass es am Anfang ein bisschen ein Problem war. Aber ich fand auch, er hat sich gebessert mit der Zeit, was die defensive Arbeit betrifft.
Also er kann es ja theoretisch, so ist es ja nicht. Also ich erinnere mich an ein Spiel, wo Hamburg in Unterzahl war. Paul Scharner sehr früh rausgeflogen ist und dann Raphael van der Vaart auf die Sechserposition gehen musste und dann aber auch gekämpft hat wie ein Schwein, muss man sagen. Und wirklich Grätsche um Grätsche um Grätsche. Man hat halt gemerkt, ihm fehlt das Timing teilweise, aber er hat es halt dann gewollt. Und dann hatte man gesehen, dass er es eigentlich kann. Deswegen verwundert mich das umso mehr.
Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen bei Hamburg doch auch Konzept, dass sie darauf zocken. Also ja. Am erfolgreichsten waren sie, glaube ich, immer, wenn so irgendwie langer Ball auf Rudnevs, Ablage Van der Vaart und der macht dann irgendwas.
Ja, aber wenn er zum Beispiel zurückgefallen ist, habe ich relativ wenig Gutes. Also ich kann mir Van der Vaart zum Beispiel auch ganz gut vorstellen als falsche Neun. Dass er dann
gespielt gegen Bayern.
Gespielt gegen Bayern, wobei gegen Bayern war es ja komplett defensiv, das System. Das könnte ich mir vorstellen, dann mit Son, der von den Flügeln reinflitzt. Ich finde die Partnerschaft Son-Van der Vaart fand ich stark in der Hinrunde. Aber sonst überhaupt war es ja defensiv lange Zeit sehr instabil einfach, weil vorne kaum Pressing war, dann auch im Mittelfeld dann die Kompaktheit einfach gefehlt hat.
Ja.
Und das war dann meiner Meinung nach ganz krass. Also das habe ich auch, wie Martin es gesagt hat, selten gesehen, dass es so schnell so einen Sprung gibt. Nämlich dann, wo dann die Van der Vaart-Verletzung ist und man dann auf die Raut umgeschaltet hat, wurde es meiner Meinung nach defensiv sehr viel kompakter.
Also das ich finde, kompakt ist da so irgendwie das falsche Wort, weil...
Kompakt ist blöd, aber defensiv
sicher. Sie lassen schon immer wieder Freiräume, aber sie regeln das auch mit sehr viel Spielintelligenz, dass dann zum Beispiel, es gab eine Szene, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Wo Aogo als linke Halbposition ganz außen an der Seitenlinie verteidigt, den gegnerischen Außenverteidiger, Arslan da auch fast ganz rausrückt und dann Jansen diagonal in die Mitte geht. So ganz komisch, was aber in der Situation voll Sinn gemacht hat. Also da hatten sie dann auch eine richtig coole Kollektivintelligenz und vor allem halt auch, ich glaube, dadurch, dass sie auch wussten, wir haben hier Freiräume, die wir abdecken müssen, sind sie auch direkt deutlich aggressiver und deutlich aktiver geworden, während sie ja in dem 4-4-1-1 dann sehr passiv waren in den Viererketten, was, glaube ich, auch System war. Deswegen haben sie ja auch deswegen konnte auch Adler so glänzen, glaube ich. Ja, also der Gegner ist zu vielen Abschlüssen gekommen, die am Mann waren, die unter Bedrängung waren und die dann für Adler leicht zu antizipieren waren. So, da sieht Adler dann am besten aus.
Aber er hat auch schon einige hundertprozentige rausgeholt, muss man absolut sagen. Sehe ich sehr ähnlich. Also, ja. Ich muss auch an dieser Stelle Abbitte leisten. Ich war ja einer der größten Kritiker des HSV. Besonders auf Twitter habe ich gerne auf sie eingehauen. Muss sagen, Fink hat das doch so ein bisschen abgefedert. Also er hat ein paar
gute Ideen. Er hat es abgefedert, würde ich sagen.
Ja, und ja, Fink hat ihn auch gut eingesetzt. So. Ja.
Ich bin mal gespannt, wie sich die Raute entwickelt. Also im Grunde sehe ich, also ich glaube, Van der Vaart wäre echt ein cooler Spieler für die Raute eigentlich, aber nicht als Zehner, was die meisten wahrscheinlich denken, sondern eher als Stürmer tatsächlich.
Dann meinst du mit so einem Zwei-Stürmer-System, wie du es mal für die Bayern vorgeschlagen hast, mit einem Stürmer, der dann eher auf die Außen geht und dann in die Mitte zieht?
Ja, naja, der hat damit wenig zu tun.
Ja, aber das könnte man spielen, meiner Meinung nach. Also mit, wie es der VfL Bochum aktuell zurzeit spielt. Mit einem Stürmer, der immer in der Mitte lauert auf Flanken und sowas und der sich gar nicht so sehr ins Spiel einbindet und einem anderen Stürmer, der dann immer sehr nah am Spiel ist. Also mit Van der Vaart, der dann immer auf der Ballseite bleibt.
Ach so, ja.
Flanken reinschlagen kann.
Und nee, dann ich hätte eher gedacht, dass du in der Raute ist ja nochmal anders. Nee, ich hätte eher gedacht, dass Van der Vaart quasi als falsche Neun spielt, bisschen zentraler und dann in die Zehnerräume fällt, flexibel, während Son halt oder Beister von mir aus, vielleicht auch Rudnevs kann es auch, dann aus etwas breiteren Positionen halt in die Spitze reingeht und auch Arslan, Skelbred oder Aogo auch dynamisch dann in die Spitze gehen und du dann aus sehr vielen verschiedenen Tiefen halt vorne reingehst, während du vorne eine sehr gute Anspielstation hast mit Van der Vaart, der dann halt sehr nah am Strafraum agiert und dort seine Kreativität und sein Genie in manchen Situationen auch ausleben kann.
Ja, das könnte man natürlich machen. Ich bin gespannt, wie Fink jetzt Van der Vaart wieder einbaut.
Weil das Ding ist, ich glaube, für die 10 ist er insgesamt nicht laufstark genug. Da gefällt mir Arslan besser. Arslan, er geht ja nicht so als klassischer spielmachender Zehner, sondern er geht relativ eng vor der 6 vor Bardet, haben ungewöhnlich niedrigen Abstand und Arslan ist dann eher auf Höhe der Achter eigentlich und nicht so als hängende Spitze wie in den meisten klassischen Rauten. Und das schafft auch Balance. Da kann auch, es passiert ja dann auch, dass Arslan mal neben Bardet zurückfällt tatsächlich im Pressing und sie dann plötzlich doch wieder in der flachen Vier stehen oder so ein Rotz. Und also nicht, oder so ein Zeug, wollte ich sagen, sollte nicht abwertend sein. Und deswegen, das passt nicht so richtig zu Van der Vaart, denke ich so. Also Arslan ist da mehr Balance-Spieler als Spielmacher. Und ich denke, wenn man dann quasi den Spielmacher vor diesem Balance-Spieler platziert, dann könnte das eine coole Dynamik ergeben.
René, was ist deine Prognose für die Rückrunde für den HSV?
Sechster, Siebter.
Oh, das ist nicht schlecht. Bist du da ähnlicher Meinung, Martin?
Wenn sie an der Raute festhalten und das gut umsetzen, werden sie Champions-League-Sieger.
Wird schwierig, ohne Teilnahme.
Ja, ohne Teilnahme.
Aha, nein, in der Bundesliga?
Auch in der Bundesliga Champions-League-Sieger.
Ach so.
Ja.
Nee, ich glaube, dass sie doch, das wird schwierig. Ich sehe Freiburg-Mainz und dann Schalke wird nochmal zurückkommen ein bisschen. Sehe ich dann alle noch einen Tick stärker. Ich bedanke mich wieder mal bei euch für ein spannendes und interessantes Fußballgespräch. Das war die dritte Folge des Spielverlagerung.de Podcasts. Morgen geht es weiter und zwar mit ein paar Überraschungsteams diese Saison. Wir werden Mainz besprechen, wir werden Frankfurt besprechen und wir werden die Stuttgarter besprechen. Bis dahin, alles Gute.